Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de.
Die ganze Woche, es war klar, Winche spielt nicht, Roland Zoller spielt nicht, Chang Hun spielt nicht. Ich kann weitergehen. Ein paar nicht im Kader. Luca hat wieder vor Anfang gespielt, Nils Pettersen spielt nicht. Die Demut der Spieler, die Akzeptanz und die Demut dem anderen gegenüber, der dann spielt, weil er so gute Trainingsleistungen zeigt, ist die Basis von allem für uns. Und ich war die ganze Woche da. Ich habe mit Nils ein Gespräch gehabt, dass er nicht spielt. Dieses Gespräch ging 1:30. Da war nichts. Der hat im Training trainiert wie ein junger Gott hinterher. Und das ist die Basis für uns. Und wenn wir diese Basis weiterschaffen, wenn die Jungs demütig bleiben, da sind wir keine so schlechte Mannschaft. Aber nur dann. Bin echt heute, muss ich sagen, Chapeau vor der Leistung von den Spielern.
Und damit willkommen zum Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de. Ihr habt es gehört, die Mannschaft arbeitet momentan so gut, dass sogar der Trainer loben muss. Und das kommt ja eigentlich gar nicht so oft vor bei uns. Das einzige Problem ist nur, jetzt ist eigentlich alles gesagt. Und ich begrüße trotzdem zwei Gäste und wir schauen mal, wohin uns das dann führt. Herzlich willkommen an den Bodensee, lieber Philipp Schneider, die Schutzschwalbe mit 2e bei Twitter.
Gude, wie der Hesse sagt.
Ja, der Hesse, wer kennt ihn nicht? Und ein herzliches Grüß Gott, wie der Bayer sagt, nach München vermutlich, an den Dominik Naab, der wieder zurück ist, mit 2i und k nach wie vor bei Twitter. Hallo Dominik.
Ja, servus.
Ja, jetzt hat der Herr Streich, wie ihn jeder nennt, die Spieler alle gelobt, die nicht gespielt haben. Und das zeigt mir, dass das tatsächlich so ist, wie wir in der letzten Sendung ein bisschen drüber gesprochen haben, dass es nicht so einfach ist, wenn man so einen riesen Kader hat. Seid ihr trotzdem noch total euphorisch, wenn ihr auf die Tabelle schaut und seht gerade nur Sternchen und Herzchen und seht gar nicht, dass das ganz große Ganze, was dahinter steht? Oder wie geht's euch momentan?
Naja, ist so eine Mischung, ne? Also irgendwie, man sieht die Spiele, man sieht, wer alles nicht dabei ist. Ich dachte mir noch so am Samstag, ja, am Sonntag war ja gar nicht der Soloy im Kader. Dann spielt er auf einmal 20 Minuten, macht einen guten Eindruck. Ich meine, also es ist klar, das große Ganze hat man irgendwie immer im Blick, aber es, diese Tabelle ist so ein bisschen surreal einfach, dass man die schon im Auge hat, also ich zumindest.
Ja, also ich genieße den Moment natürlich. Platz 4 ist grandios und von mir aus kann man die Saison jetzt beenden. Aber wenn man da, ansonsten gucke ich da auch sehr nüchtern drauf. Also wenn man sieht, Platz 3 bis 7 punktgleich, dann weißt du, dass das super schnell auch mal wieder irgendwie weiter unten, dass wir da in der Realität ankommen können. Und insofern, ich glaube, das ist jetzt einfach schön und gut und wir sammeln jetzt halt, gegen Köln haben wir Punkte liegen gelassen, die wir eigentlich einkalkuliert hatten, würde ich mal behaupten. Und jetzt haben wir gegen Dortmund halt einen Punkt geholt, den man vielleicht so nicht auf der Rechnung hatte. Und insofern finde ich es gerade toll und ich meine, das, was Streich jetzt lobt, ist gut und ich glaube, er muss es auch machen, weil du ja schon schauen musst, wie kannst du die 10 Spieler, die halt nicht zum Einsatz kommen, auch irgendwie bei Laune halten. Solange der Erfolg da ist, glaube ich, ist es gut möglich und da schert auch keiner aus. Aber ich bin schon auch gespannt, wie es dann aussieht, wenn es nicht mal so rund läuft, was die Saison nicht passieren wird. Ne?
Genau, da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Es wird wieder nicht rund laufen.
Ja. Ja, weil, was ihr alle nicht wisst, liebe Hörer, der Philipp hat nämlich einen Experten hinter sich gehabt im Stadion, der nicht nur den BVB entschlüsselt hat, sondern der eine geniale Taktik sich ausgedacht hat, mit der wir ab jetzt jedes Spiel gewinnen. Nämlich, man muss hinten alle Bälle halten und vorne alle reinmachen. Ja. Das ist insofern ganz witzig, weil was Ähnliches, also wir haben da alle sehr drüber gelacht, was Ähnliches hat aber der Aki Watzke gesagt vor dem Spiel bei uns. Ja, man muss einfach hinten sicher stehen und vorne die Tore machen. Also ist es vielleicht gar nicht so schlecht oder so falsch, wie wir dachten. Warum hat es denn trotzdem nicht geklappt beim BVB?
Ich finde, weil die haben viel Ballbesitz, aber machen nichts draus. Also die lassen den Ball wahnsinnig gut laufen. Gerade nach dem 1-2 relativ direkt, da gab es so Phasen, wo der SC gefühlt eine Minute, anderthalb nicht an den Ball gekommen ist. Oder ich glaube, Grifo musste auch relativ lange auf seine Einwechslung warten, weil der Ball einfach nicht mehr im Aus war. Aber Sinn hatte das Ganze nicht. Also das war wie so ein bisschen, also die spielen und auf einmal war der Ball wieder bei Bürki und er hat ihn dann nach einer Minute mal lang geschlagen, nachdem sie Dortmund eine Minute am Ball waren. Und das fand ich relativ komisch. Also die waren wahnsinnig viel am Ball, das sah gut aus, die haben den Ball gut laufen lassen, aber viel los war da nicht, speziell in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit hatten sie natürlich so 15, 20 Minuten, wo sie wirklich Druck gemacht haben, wo sie richtig gut waren. Und dann auch das 1-0 machen, verdient in Führung gehen, finde ich. Aber der SC auch ein bisschen zu passiv war. Also ich dachte auch schon, okay, wenn die das jetzt 90 Minuten so spielen, wird das nichts. Haben sie ja dann zum Glück nicht. Und der SC hat sich dann gut gewehrt dagegen und doch noch verdient, wie ich finde, den Ausgleich.
Absolut. Dominik, geht es dir ähnlich wie mir, dass du sagst, ja schade, dass das Spiel dann vorbei war. Der Ausgleich war relativ spät. Vielleicht hätte man noch 5-6 Minuten weiterspielen können und was wäre dann passiert? Oder sagst du, ja, Punkt gegen Dortmund, hat niemand mit gerechnet, nehmen wir. Ich sehe halt so, die Chance war noch nie so hoch wie am Samstag, finde ich.
Ja, ach, ich bin heilfroh über den Punkt und du hättest ja genauso auch noch mal eins fangen können. Also deswegen, ich weiß nicht, ob, ich würde Letzteres unterschreiben und sagen, hey, ein Unentschieden gegen Dortmund ist wunderbar. Gerade wenn man auch die Statistik ansieht, wie wir da die letzten Jahre immer abgeschnitten haben, dann ganz ehrlich, wer sind wir? Wir sind Freiburg, da müssen wir mit zufrieden sein und können auch sehr mit zufrieden sein. Ich ärgere mich eher, dass wir sowas wie gegen Köln daheim verlieren. Da können wir mal ein bisschen, hätte Fahrradkette, wenn wir die 3 Punkte hätten, dann sähe die Welt auch noch geiler aus, ne?
Verrückt, ja, da haben wir uns auch mit bester Laune verabschiedet nach dem Spiel, der Philipp und ich. Und wir haben uns dann ja auch kurz gesehen, da war ich auch, glaube ich, noch ein bisschen derangiert. Ja. Andererseits auch ein bisschen spooky, wenn man hier nach 6, 7 Spielen sitzt als Freiburger und sagt, ja, wenn wir gegen Köln gewonnen hätten, dann wären wir jetzt halt Erster. Das wäre total gruselig, als Erster in eine Länderspielpause zu gehen. Und es ist nicht die zweite Liga, sondern die erste.
Ja, aber was wir dabei nicht vergessen dürfen, ist dieses ärgerliche Unentschieden gegen Augsburg.
Ja.
Also das war ja gerade das Nächste so ein bisschen. Also Augsburg hat sich davor und danach ja sieht nicht aus, als ob die Bock hätten, noch länger Bundesliga zu spielen. Zumindest im Moment. Also so sieht es halt aus. Und die Augsburger waren gegen den SC auch nicht gut. Ja. Nur der SC hat es halt irgendwie auch nicht so richtig auf den Platz gebracht. Leider, leider.
Aber, absolut. Also was mich bei dem Spiel gewundert hat... Sorry.
Ab jetzt nur noch auswärts spielen.
Ja, auch eine gute Idee. Dann würde einem aber was entgehen, was mich ein bisschen gewundert hat nach dem angesprochenen Augsburg-Spiel. Das ist ein Hinweis und ein Schautipp für alle Hörer. Die PK nach dem Spiel war eine der witzigsten, die ich jemals gesehen habe. Und ich habe beruflich schon einige anschauen müssen. Teilweise im Dialekt dann gehalten, weil der Herr Schmidt dann das Gefühl hat, er ist ja fast zu Hause in der Schweiz, war sehr unterhaltsam. Und ich habe die mir angeschaut und habe dann nämlich auch ähnlich wie du gedacht, so, hey, wieso sind die eigentlich beide so gut drauf? Das war jetzt ein Unentschieden, das war jetzt auch kein Mörderspiel. Man hätte gegen Augsburg gerne zu Hause gewonnen als Fan, glaube ich. Und dann die PK, dann so war so ein bisschen das Kontrastprogramm, das war eigentlich das Highlight des Spiels, wenn man ehrlich ist. Neben der Tatsache, dass Florian Niederlechner den Rasen repariert hat, weil er an dem Tag für alles zuständig war, war das eigentlich mit das Unterhaltsamste, wenn man ganz ehrlich ist.
Ja, das ist doch Florian Niederlage.
Ja, genau.
Freudscher Versprecher, ja. Aber ich fand es gut, dass er darüber gelacht hat. Also für die, die es nicht gesehen haben, er wurde nach der Niederlechner von Augsburg interviewt und als Florian Niederlage angekündigt. Und es haben aber zum Glück alle gelacht, inklusive er selber. Aber das stimmt schon. Das sind eigentlich eher Punkte, wo man so als, wenn alles normal läuft, im Nachhinein denkt so, ja, hätte und so weiter. Aber sehe ich das als einziger so, dass wir vielleicht auf die Spielzeit zusteuern, wo das nicht ganz so krass ist, wenn man mal gegen Augsburg nicht gewinnt?
Nee, also ich sehe das wirklich so, dass das, glaube ich, dieses Jahr so stabil ist, dass du nicht in ganz große Abstiegsnöte kommen lässt.
Du, im besten Fall reden wir über Europa, ne? Also, das wäre zumindest so mein Traum, aber die letzte Saison, in der wir abgestiegen sind, da sagen die Spieler, oder das kommt ja auch in dem Buch von Christoph Huch zur Sprache, die sagen, es war eigentlich einer der besten Kader, die Freiburg so hatte. Aber deswegen ist es gerade irgendwie so ein bisschen unkenrufmäßig, wenn man sagt, ey, wir haben jetzt eigentlich gerade einen Bombenkader und am Schluss schmieren wir vielleicht doch ab. Deswegen ist, glaube ich, so diese charakterliche Frage extrem wichtig. Und der Streich betont die einfach immer, immer wieder. Und ich bin grundoptimistisch. Ich glaube, unsere Schwäche war immer, dass wir schlecht in die Saison starten. Jetzt sind wir bombenmäßig in die Saison gestartet und jetzt habe ich die Hoffnung, dass wir auf so einer Welle reiten und die darf möglichst lang anhalten. So, deswegen bin ich sehr optimistisch, was die Saison betrifft. Und ich hätte auch die Hoffnung, im besten Fall haben wir im Abstieg nichts zu tun. Und im guten Fall haben wir mit dem Abstieg nichts zu tun. Und im besten Fall riecht es nach Europa.
Ja, was ich dazu sagen will, dieser Kader, der abgestiegen ist, war vielleicht von den Namen her der Beste, aber er hat einen schlechten Fußball gespielt.
Ja.
Also die sind ja damals nicht abgestiegen aus dem Nichts oder weil man irgendwie 10 Punkte abgezogen bekommen hat auf einmal, sondern die waren ja schlecht.
Die Punkte hat man sich dann in einer Phase selber abgezogen, das stimmt.
Ja, ja, genau.
Das war auch ein Kader, der als Mannschaft nicht so funktioniert hat. Und das ist vielleicht dann der Unterschied zu jetzt gerade, zu dieser Phase.
Genau, und eben, und dieser Kader jetzt, da hat man das Gefühl, okay, der passt charakterlich zueinander. Die Jungs mögen sich, blöd gesagt. Und das stimmt. Und deswegen habe ich da relativ wenig Angst.
Ja, ich glaube, man muss schon gucken, dass man in der Winterpause noch irgendwie drei Spieler los wird oder so, die irgendwohin verliehen werden oder halt gehen. Aber bis dahin hat sich auch rauskristallisiert, wer wirklich die schlechteren Karten hat. Und dann ist vielleicht ein bisschen mehr Druck oder Einsicht da, dass man dann auch weiterzieht oder so. Ja, deswegen, glaube ich, jetzt bis zur Winterpause möglichst auf die Bälle reiten, gucken, dass man die Stimmung hochhält. Dann den Kader verkleinern und dann kannst du, glaube ich, eine geile zweite Hälfte spielen.
Glaube ich auch.
Ja, das wäre doch alles sehr schön. Das klingt schon so ein bisschen wie die Weihnachtswunschliste. Was haltet ihr denn von diesem neuen Narrativ, was dazu gekommen ist, zu die Breisgau-Brasilianer und die Kurzpasskönige? Ist eine neue Geschichte dazu gekommen, die ich sehr oft gelesen habe die letzten Wochen, dass der SC ja ausschließlich deswegen oben steht, weil alle, gegen die er gespielt hat, in der Tabelle hinter ihm sind. Und zwar massiv hinter ihm. Das mag so sein.
Das gilt doch für Bayern München auch, oder nicht?
Richtig. Das ist nämlich genau das, was ich meinte. Das hat immer zwei Seiten. Also ich finde...
Naja, wenn du halt oben bist, ne?
Genau.
Das ist halt nicht so schwierig, dass alle hinter dir sind.
Also ich verstehe den Ansatz, weil das so eine, das sind wahrscheinlich Mannschaften, die am Ende auch da hinten sind, Geschichte ist. Auf der anderen Seite, wenn du an den Spieltagen 2, 3, 4 gegen jemanden gewinnst, ist halt naturgemäß das so, da gab es noch nicht so viele Punkte, dann ist der halt automatisch hinter dir. Und ganz ketzerisch kann man sagen, ja, der BVB ist jetzt auch noch hinter uns. Also,
ja, und Hoffenheim auch. Also der Punkt ist valide, also das kann man so schnell behaupten und es ist dann leicht gesagt, wenn es am Ende auch noch so aussieht, dann haben wir auf jeden Fall recht behalten mit, das muss ja dann auch so sein, wenn man gut ist und alles Mögliche gewinnt, dann können die anderen nur hinten dran sein, aber ja, ich meine, die nominell Mannschaften, die vor uns sein sollten, da ist jetzt momentan nur Dortmund und Hoffenheim dabei, wo wir jetzt dann 4 von 6 Punkte geholt haben. Also, ja, ist was dran, aber wir gucken einfach, dass es auch so bleibt, ne?
Sehr gerne. Also ich habe mich sehr gefreut, dass Christian Günther da so ein bisschen widersprochen hat im Sportstudio am Samstag. Also er hat gesagt, dass der gute Start eben nicht nur von den Gegnern abhängig ist, weil der Spielplan jetzt halt gerade so ist. Im Umkehrschluss ist es nämlich auch so, dass der Spieltag Druck aufbaut. Und das stimmt schon auch. Da haben wir ja auch, ich glaube, in der vorletzten Sendung drüber gesprochen, dass das so ein, ja, es ist auch tatsächlich so, wenn man gegen die Mannschaften am Anfang alle spielt, die man hinter sich lassen muss, dann muss man ja fast schon auch gewinnen. Da ist man ja, ja, Grüße an den Sven, der heute nicht dabei ist, ist man ja unter Zugzwang. Das haben sie tatsächlich ganz gut gemacht. Aber das hat mich gewundert, dass ein sehr gut gelaunter Christian Günther tatsächlich dann mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat und gesagt hat, naja, das ist halt schon auch ein Druck. Und Druck ist eigentlich selten gut. Oder ist es vielleicht doch ganz gut, Philipp, und man ist ein bisschen weiter oben als sonst, weil man eben sich von Anfang an voll konzentriert und nicht, ja, jetzt spielen wir erstmal in München, dann in hier und da. Also man ist gleich voll da und vielleicht ist es dann doch ganz gut.
Es ist schon so. Also, dass du dann gegen Mainz da kurz vor Schluss gewinnst, war wahnsinnig wichtig. Einfach so in der Euphorie. So eine kleine, die du dann da hattest. Du hattest 3 Punkte, die du brauchst in der Regel. Obwohl gegen Mainz in den letzten Jahren, glaube ich, nicht so arg viel abgefallen ist, gefühlt. Hast dann in Paderborn gewonnen. Auf einmal stehst du da mit 6 Punkten. Und dann spielt sich das wirklich auch leichter. Also das ist schon ein bisschen wahr, ne? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, der SC hätte auswärts in München und dann zu Hause gegen Dortmund gestartet und spielt dann in Paderborn, dann wären die da bestimmt anders aufgetreten, als wenn sie als sie jetzt aufgetreten sind. Garantiert. Aber sie sind, also der Spielplan ist nun mal so, kann man ja auch nicht als Verein ändern dran. Also, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob man da Wünsche äußern darf.
Man kann einfach nicht hingehen.
Man kann sich auch wünschen, dass man am ersten Spieltag nicht gegen Leipzig spielt oder sowas. Und das wird doch dann auch nicht erfüllt.
Ja.
wenn wir an unseren nächsten Gegner denken, die hatten doch diesen Wunsch wohl, ne?
Ja. Und dann hast du halt, kommst du eher in so einen Flow, okay, es läuft, es ist gut, alles klar, dann ist schon ein bisschen was dran.
Ich glaube.
Aber das nur daran auszumachen, also nur daran festzumachen, halte ich für übertrieben, weil die Spiele musst du trotzdem so oder so gewinnen.
Ja, und wir haben schon oft genug gegen Mannschaften, die auf unserem Niveau sind oder schlechter, auch Kacke gespielt und nicht gewonnen. Meine These ist, der erfolgreiche Start liegt vor allem daran, dass wir wenig, also keine nennenswerten Abgänge hatten, sondern Streich quasi mit der Truppe aus der letzten Saison plus ein paar Verstärkungen im Prinzip weiterarbeiten kann. Und ich glaube, das ist enorm wertvoll, weil da eine gute Grundlage auch schon im letzten Jahr geschaffen wurde.
Da hat mir ja Jochen Seyer widersprochen im Doppelpass, ohne dass er es wusste. Oder uns allen, weil wir haben immer gesagt, der beste Neuzugang für den SC ist erstmal genau das, was du sagst, Dominik, dass keiner geht. Und der hat tatsächlich gesagt, der beste Neuzugang in Freiburg ist ein ausgeruhter Trainer. Das ist auch der wichtigste Neuzugang, den man in jeder Saison haben muss in Freiburg, ein ausgeruhter Trainer. Und das fand ich sehr spannend, weil das ist bei uns immer so, ja, es ist super, wenn alle bleiben und dann kann man noch dazu verstärken. Aber da haben wir tatsächlich nie dran gedacht. Also das haben wir zwar mal alle irgendwann mal thematisiert, gerade vor 2 Jahren, als es nicht so super lief gegen Saisonende, dass er so ein bisschen wirkt, wie wenn er auf ein Zahnfleisch geht, aber dass das tatsächlich ja auch so ist. Und wie Christoph ja letzte Folge auch gesagt hat, dass die auch alle so am Rand, am Limit laufen, weil eben einfach nicht so viele Leute da sind. Das ist einem gar nicht so bewusst. Also man fokussiert sich da sehr schnell auf die Spieler und vergisst es so ein bisschen, dass da ja die anderen Leute genauso einen Druck eben haben, von dem Christian Günther auch spricht.
Ja, das finde ich, sind schöne Worte von Seyer. Und natürlich, Christian Streich kann man den kannst du nicht genug loben und die Arbeit ist nicht zu unterschätzen. So. Also, das ist super, aber ja, weiß nicht, was jetzt seine Intention war. Vielleicht will er ein bisschen vorarbeiten, dass Streich noch möglichst lang da ist und so, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es extrem wertvoll ist, weil die Arbeit vom Streich dann bessere Früchte trägt, wenn er länger mit den Leuten zusammenarbeiten kann.
Absolut. Damit gehen wir mal in ein kurzes Break. Wir hören uns gleich wieder.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei
meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück aus der Werbung. Ich hoffe, es war nicht zu laut. Wir sprechen nach wie vor über den Sportclub Freiburg hier beim Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir möchten noch mal ein bisschen mehr über das Dortmund-Spiel erfahren. Philipp, du warst im Stadion. Ich könnte mir vorstellen, nachdem ich ungefähr weiß, wo du immer stehst, dass das 2:2 ein bisschen, hast du wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen, richtig, oder? Wie der Ball rein ist.
Nee, gar nicht.
Ja, man verlässt sich dann
von der Position aus nicht.
Man verlässt sich dann auf die anderen. Ja. Das war ein sehr witziges Tor, weil es wirklich, man sagt ja, ein Billard-Tor war so durch diverse Spieler durch. Und auch, wenn man ehrlich ist, das 2:1 von Dortmund war ja im Prinzip genau das Gleiche. Witzigerweise bei Arndt Zeigler dann zu sehen mit tatsächlich Billard-Geräuschen so durch abgeprallt. Also es waren eigentlich zwei Tore in dem Spiel, wo man sagt, okay, die waren echt gut. Ein überragender Spielzug, das Waldschmidt-Tor, auch cool zu sehen, wie er sich so rangetastet hat mit seinen diversen Torschüssen und zwei Tore, jeweils eins pro Mannschaft, wo eigentlich keiner aufs Tor geschossen hat. Wie hast du es gesehen, Philipp? War das tatsächlich so, dass es so einen Bruch gab im Spiel bei Dortmund, was man jetzt lesen konnte, oder war das, wie ich es eher sehe, so, dass wir einfach konzentriert weitergespielt haben?
Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Dortmund arg viel schlechter wurde, weil die, wie gesagt, in den ersten Minuten waren sie brutal ballsicher und der SC hat sich aber nicht so richtig rausgetraut. Also es war klar zu sehen, okay, die wollen kein Gegentor hier haben. Und dann legst du halt zur Pause 1:0 hinten, hast das Gegentor, sehr schönes Gegentor übrigens. Und dann musst du ja Fußball spielen, man musste ja deinen Plan ändern, weil 0:1 brauchst du nicht verteidigen. Und ich hatte eher das Gefühl, der SC wurde stärker, wurde deutlich präsenter im Zweikampf, also als in der ersten Halbzeit, und hat dadurch Dortmund so ein bisschen den Schneid abgekauft, die dann irgendwie dagegen aber auch keine Lösung gefunden haben. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass Dortmund eigentlich schlechter wurde, sondern Freiburg einfach besser. Weil in der ersten Halbzeit, ja, Dortmund war besser als der SC, aber hat jetzt auch nicht ihnen so den Schneid abgekauft, dass du dachtest, meine Güte, zum Glück liegen wir hier nicht 5:0 zurück. So war es nicht. Die waren besser, weil sie mehr am Ball waren, weil sie gut kombiniert haben, das schon, aber in dieser Welt nie so richtig gefährlich wurden, außer bei dem Tor und irgendwie gefühlt 10 Ecken. Aber den Bruch finde ich zu viel.
Also was mir aufgefallen ist, und sowas habe ich tatsächlich noch nie so bewusst gesehen, dass es unheimlich viele Ballgewinne gab für den SC, also 6-7 Mal bestimmt, jetzt so statistisch nicht approved, aber ich bin mir relativ sicher, dass es so in der Range ist, wo es gar keinen Zweikampf gab, dass irgendein Dortmund einen Ball auf dem Fuß hat und einer von uns rennt vorbei und hat den Ball. Also so ein bisschen schlafmützig waren die dann schon. Es gab die Diskussion, ob sie dann zu selbstverliebt gespielt haben im Doppelpass. Das fand ich aber tatsächlich ein bisschen albern, weil das ist sehr plakativ und auch einfach falsch. Aber so sehen, dass jemand einfach den Ball im Vorbeilaufen mitnimmt, das ist so, auf dem Niveau habe ich das tatsächlich noch nie so bewusst gesehen. Vor allem nicht so rum. Also schon ab und zu mal ähnlich, aber halt dann war halt bei uns einer, der geschlafen hat. Ist dir das auch aufgefallen, Philipp, oder ist es eher so, dass ich am Fernseher sitze und denke, was ist denn jetzt schon wieder? Kriegt man das gar nicht so mit, wenn man eine längere Sichtachse hat auf der Nordtribüne?
Nee, ich weiß nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, so Höfler ist dafür echt prädestiniert, der das gerne solche Aktionen macht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es mehr ist als sonst. Was ich mehr das Gefühl hatte, war, dass der SC einen Passweg erahnt hatte, oder der so offensichtlich war und da dann reingegangen ist. Obwohl
und da war schon einer, wurde dann, ja.
Und dann gefühlt hat dann Dortmund auch den Pass immer gespielt und dann hat der SC wahnsinnig viele Ballgewinne so gemacht. Das hatte ich das Gefühl, das war diesmal mehr, dass die da manchmal so sich ranschleichen sozusagen und dann den Ball mal abluchsen, finde ich schon, also bei bestimmten Spielern kann man das öfter beobachten. Also wie gesagt, ich finde Höfler ist ein Paradebeispiel, Haberer auch, für so eine Art von Zweikampf. Aber es kann natürlich schon auch sein, dass es in dem Spiel ein bisschen mehr war als sonst. Kann ich so im Nachhinein gar nicht sagen, ob es mehr war oder genau gleich viel wie immer.
Zum Glück habe ich gesagt, dass es mein Eindruck war. Weil wenn es jetzt einer nachschaut, dann heißt es wieder, was hat er da? Ich habe gesagt, das ist mein Eindruck.
Da guckt jetzt einer die letzten 7 Spiele nach und führt eine Strichliste, wie oft in diesem Spiel der Ball so gewonnen
wird. Naja, es ist Länderspielpause, die Zeit wäre leider da, dass wir widerlegt werden.
Leider hat Robin Koch diese Zeit nicht.
Die hat er leider nicht, da komme ich später noch zu, ja.
Ich muss ja noch nachsitzen, vielleicht kann ich das übernehmen. Ich habe nämlich das Spiel leider nicht gesehen, aber vielleicht ergibt sich das.
Aber du hast auch mitgelesen, was wir geschrieben haben vorher, und das ist ein anderer Eindruck, den ich hatte. Zum wiederholten Mal haben wir eine Aufstellung gelesen vor dem Spiel und haben gesagt, oh, das ist aber jetzt ein klares Zeichen dafür. In diesem Fall war es so, Abraschi, Höfler, die Doppelsechs, meine Lieblingsdoppelsechs übrigens nach wie vor. Das sieht nicht nach einem total kreativen Offensivspiel aus, sondern das Spiel wird zerstört. Und wir hatten ein paar Mal in der Saison schon die Situation, aus meiner Sicht jetzt wieder, dass wir eine Aufstellung bekommen und sagen, ah, was ist das denn? Ah, das ist aber sehr defensiv. Und dann war es das gar nicht. Ja. Ist das auch so ein neuer Trick, den wir jetzt haben?
Boah, gute Frage. Ich meine, gegen Hoffenheim hatten wir das auch und dann haben wir 3-0 gewonnen. Ne? Also das, ja, ich weiß nicht, ich glaube, Höfler ist, der ist in der Spieleröffnung auch gar nicht so verkehrt. Das ist irgendwie nicht so der extravagante offensive Spieler, aber ich glaube, dass der so für die Spielgestaltung enorm wertvoll ist und dass wir dem vielleicht ein bisschen Unrecht tun. Also, ich weiß nicht, ich kann mir, also du, wenn es so läuft, bin ich zufrieden. Aber klar finde ich es, also ich persönlich sehe da schon noch ein paar andere Leute in der Startaufstellung. Also so ein Grifo, bin ich mal gespannt, wie lange der noch weiter von draußen dazukommt. Und auch so ein Pedersen hätte ich eigentlich gern von Anfang an. Also, ja, weiß auch nicht. Ich meine, klar, wenn du dann den Höhler vorne noch siehst, das ist ja auch kein Zauberfuß. Also, ist ja eher ein Stolperer, finde ich.
Der Karim Gide des kleinen Mannes, haben wir ihn, glaube ich, genannt.
Ja, mit mehr Haaren und so. Ne?
Oder tun wir ihm da Unrecht?
Ja, nee, ich verstehe nicht, warum der von Anfang an spielt. Also da bin ich irgendwie, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil ich nicht sehe, was Höhler besser machen würde als Pedersen.
Auch im Anlaufen, also da bin ich ganz bei dir. Also das war ja so ein bisschen den Grund, den man so lesen konnte. Naja, der läuft die Gegner an und alles, aber das macht der Pedersen eigentlich auch. Und der hat dann aber noch den kleinen Bonus, wenn der dann im Strafraum angespielt ist, ist es dann mit höherer Wahrscheinlichkeit gefährlicher, als wenn Höhler angespielt wird.
Und der macht die Elfer rein.
Ja, das ist leider, ich wollte jetzt nicht drauf rumreiten, aber das war wirklich nicht so optimal. Ich freue mich drauf, dass er im nächsten Heimspiel den Fragebogen beantworten wird und von Robin Koch gefragt wurde, ob sein Friseur noch lebt. Auf die Antwort bin ich sehr gespannt tatsächlich.
Ganz kurz noch zu Höhler. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich habe Pedersen, Elfmeter. Ja. Ich habe gelesen in einem Interview, ich weiß gar nicht wo, dass der Pedersen den Höhler gefragt hat, ob er einen Elfmeter schießen würde, weil er sich seit diesem verschossenen Elfmeter im Olympiafinale nicht mehr wohlfühlt beim Elfmeter.
Ja, dann soll aber der Schmied schießen oder so. Also der hat drauf schon die Elfer bei uns reingehauen, oder nicht?
Ja, oder der Günther mit Tormann direkt durchs Netz hintendurch.
Wer? Der Günther?
Ja klar, der haut den einfach so raus, dass der Steffen gleich
mit dem Rüber, der Günther wahrscheinlich.
Höfler war auch auf dem Platz. Es waren so viele Spieler da. Also ich habe mich wirklich gewundert in Düsseldorf, dass Höhler den Elfer nimmt und den auch. Eigentlich, es wirkte alles sehr souverän und abgeklärt, bis auf halt den Schuss dann selber. Also ich will jetzt aber auch jetzt nicht nur auf einem Spieler hier rumhaken, Gott bewahre. Aber ich bin da schon bei euch, wenn ich auf die Bank schaue, dass ich mich zum einen schon ein bisschen drüber freue, was da alles noch so sitzt und wo man dann noch so ein bisschen Stellschrauben ändern kann und offensiver spielen kann. Aber ich frage mich halt dann auch, naja, was bringt der eine, was der andere nicht hat?
Es ist ja doch so wieder dieser Nils Petersen-Move von vor 2-3 Jahren, wo man wusste, okay, der Petersen ist eigentlich so der beste, torgefährlichste Spieler auf dem Platz. Jetzt lässt man die anderen, die Verteidiger müde spielen und dann kommt ein frischer Petersen oder ein frischer Waldschmidt, ein frischer Grifo und macht, gibt den sozusagen den Rest. Also,
ja,
oder ich den Eindruck. Da, also in Düsseldorf war es ja exakt diese Story eigentlich, dass die anderen haben sie müde gemacht und dann waren sie platt und wussten nicht mehr, rücke ich jetzt raus auf Waldschmidt oder nicht, und dann haben sie es gelassen und dann macht er die Bude. Also so habe ich manchmal den Eindruck, dass jetzt ganz wirklich wieder bewusst auf ein bisschen Qualität verzichtet wird, um die gegen eine müde, fertige Abwehr zu bringen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich finde, es hat noch einen zweiten oder einen weiteren Aspekt. So, wenn klar ist, selbst ein Grifo und ein Petersen spielen nicht von Anfang an, dann darf eigentlich kein anderer Spieler rummaulen, weil er nicht von Anfang an spielt oder weil er nicht zum Einsatz kommt. Also das ist, glaube ich, schon auch nochmal ein weiterer Effekt davon. Das hat man ja eingangs jetzt auch schon der Fall, dass man eben schauen muss, wie kriegen wir die alle bei Laune gehalten. Und wenn du siehst, selbst der Nils, der ist dann trainiert wie ein junger Gott, Zitat Streich, dann muss ich das auch so machen, ne?
Stimmt, das hatte ich so gar nicht gesehen. Da sind wir wieder bei unserem O-Ton zum Start der Folge. Das ist ja wirklich tatsächlich so, dass du dann vielleicht auf der einen Seite den Spieler zur Seite nimmst, sag ja, Junge, du spielst nicht, wo du schon auch weißt, klar ist der enttäuscht, der wird es aber nie sagen und sagt, ja, okay, passt und du kannst weiterarbeiten mit allen anderen. Und das aber natürlich auch noch ein Beispiel ist für die anderen. Das ist ja sehr überragend. Also wir haben wirklich den besten Trainer der Welt, glaube ich.
Ausgefuchst.
Ausgefuchst, ganz genau. Der Trainerfuchs. Ja, trotzdem, wir hatten es auch schon mal in den vorigen Folgen. Ich würde es trotzdem einfach gerne nochmal in den Raum werfen. Ist es aus eurer Sicht mittlerweile, sind 7 Spiele gespielt, eher eine Chance, dass wir einen großen Kader haben oder eher eine Gefahr?
Also ich sehe es eher als Chance an, wenn der Kader wirklich so gut funktioniert, wie Streich und die ganzen Verantwortlichen es nach außen tragen. Also dass wirklich dann ein Spieler, der dem gesagt wird, du spielst heute nicht, trainiert wie ein junger Gott, oder ein Rave, der ja so komplett chancenlos anscheint, dann trotzdem wirklich richtig gut trainiert, dann ist es eine Chance. Und wenn da die Jungs auch sagen, ey, wisst ihr was, wir haben jetzt dieses Jahr mal einen guten Grundstein gelegt, wenn wir es jetzt durchziehen, dem Trainer vertrauen und jetzt durchziehen, ein Jahr zusammen, dann können wir hier richtig Gutes schaffen und vielleicht wirst du dann auf einmal mal wieder Fünfter und fängst dann an, in der Europa League zu spielen, im neuen Stadion. Das wäre doch eine geile Geschichte. Also es kann schon sein, vielleicht bin ich da aber auch zu romantisch, dass da dann der ein oder andere Spieler sagt, ja okay, wenn es jetzt mehr Sinn macht für den Trainer oder so, dass ich heute auf der Bank sitze oder draußen bin und wir dadurch höhere Chancen haben, das Spiel zu gewinnen, dann soll es halt mal so sein. Kann aber auch wirklich sein, dass das dann irgendwann schon abnimmt, dieses Verständnis, dass er sagt, ja okay, jetzt sagt er seit 5 Wochen, jetzt bist du dieses eine Mal, bist du draußen und dann bist du wieder dabei. Und das sagst du dem 5 Wochen am Stück und dann sagt er sich auch irgendwie, ja komm jetzt, ist aber auch mal gut hier. Jetzt muss ich auch wirklich mal spielen. Das kann schon auch sein. Aber ich kann mir ja gut vorstellen, dass es, solange es gut läuft und du der Trainer recht behält mit seinen Prognosen, mit seinen Ideen, dass man dann sagt, okay, der Trainer hat recht und dann akzeptiere ich das jetzt so hier. Eher, also wie dass einer anfängt, stumm zu machen, weil er nicht spielt. Und ich glaube auch, dass der SC nicht verletzungsfrei durch die Saison kommt. Ich meine, Franz ist auch draußen. Also ich glaube schon, dass es irgendwann diese Kadertiefe auch brauchen wird.
Also ich sehe es ein bisschen anders, weil ich glaube, für 29 Spieler, da ist eher die Gefahr zu groß. Deswegen hätte ich schon die Hoffnung. Und ich glaube, Also ich kann das gut verstehen, was du sagst, Philipp, und wünsche mir auch, dass es so kommt. Ich glaube aber, 29 sind halt trotzdem irgendwie 3-4 Spieler zu viel. Und deswegen, und die Saison wird verdammt lang. Deswegen müssen sie echt gucken, dass im Winter 3-4 loswerden. Und dann ist, glaube ich, immer noch ein Kader, der groß genug ist und in der Breite die Saison absolut stark ist. Und dann bin ich optimistisch. Aber wenn man nach der Winterpause immer noch die Kadergröße haben, dann könnte es sich irgendwann drehen.
Aber glaube ich auch. Also ich glaube, im Winter solltest du vielleicht den Spielern, wo du sagst, okay, die sind komplett raus, weil sie es entweder nicht mehr schaffen oder einfach die anderen zu gut sind, ja. Musst du jetzt sagen, okay, Kollege, wäre vielleicht besser, wenn du dir was anderes suchst. Hat man ja auch anscheinend gemacht mit manchen Spielern und ist dir dann halt die...
Ja, brauchst dann halt Abnehmer noch, ne? Also,
ja.
Also muss halt froh sein, wenn sie irgendwo runterkommen, wo sie dann auch hinwollen, ne? Das ist halt schon...
Ja, ja, genau. Ja,
bei dazu.
Das, ich meine, dass ein Spieler sagt, ich gehe jetzt nicht irgendwo hin, wo es mir nicht gefällt und wo ich auch noch weniger verdiene, nur damit ich dann irgendwie zweite, vielleicht sogar dritte Liga spiele, ja, bleibe ich lieber ein halbes Jahr noch in Freiburg, kann ich schon auch nachvollziehen.
Ja. Es ist ja auch schön, tatsächlich. Was mir ein bisschen Hoffnung gemacht hat, war tatsächlich der Auftritt von Christian Günther im Sportstudio. Ihr merkt auch, ich erzähle hier dauernd von irgendwelchen Sendungen, wo SCler rumspringen. Es läuft einfach bombig und plötzlich sind die Medien da. Der hat gesagt, und das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Klar hat man es im Hinterkopf, aber dass es wirklich so konkret ist. Der hat gesagt, man merkt, dass sich alle verbessern, weil das Trainingsniveau höher ist. Und zwar nicht, ja, qualitativ ein bisschen vielleicht auch, aber nicht in erster Linie, ja, früher sind hier nur Gurken rumtrainiert, sondern jeder will in diese Mannschaft und du hast dann so ein bisschen, ja, Druck von hinten. Gut, er als Linksverteidiger beim SC wahrscheinlich eher nicht, aber alle anderen Positionen sind ja mindestens doppelt besetzt diese Saison und wir haben ja mehr Feldspieler als der FC Bayern im Kader, das ist ja völlig absurd, dass das aber eben dazu führt, dass jeder sich mehr reinhängt und wenn da keiner Stress macht, führt es eben dazu, dass sich jeder auch verbessert, was ja auch ein gutes Ding sein kann.
Ja, und ich finde auch, dass so kleine Momente wie Soloi, der jetzt eingewechselt wurde, der diese Saison bis dahin nicht viel gespielt hatte, dann auf einmal Spielzeit hatte, oder Kwon, der auf einmal dann in der Startelf gegen Köln war. Das hat zwar nicht so gut funktioniert, aber okay. Gibt dann schon noch ein bisschen Hoffnung, finde ich, dass du dann, also auch wenn du die letzten 5 Wochen nicht so viel dabei warst, dann schon hin und wieder deine Minuten bekommst und wenn du es gut machst, dann wirst du auch drin bleiben. Dafür war Streich schon immer bekannt, wenn du es gut machst, bleibst du drin.
Genau, und was auch sehr positiv ist in dem Zusammenhang noch, ist vielleicht nochmal ein kleiner Hinguck-Tipp für alle, die die Spiele sich im Fernsehen anschauen. Einfach mal darauf achten, wenn ein Tor fällt, wer mit wem jubelt. Also es ist aus meiner Sicht wieder Eindruck persönlicher schon so, dass häufiger Richtung Back gejubelt wird und mit Ersatz- und Aufwärmspielern, die sich gerade irgendwo warm machen, als früher. Also hatte man jetzt so nicht so oft in der Häufigkeit, fand ich. Kann aber auch daran liegen, dass wir einfach im Moment unfassbar viele Tore schießen und das deswegen natürlich einfach viel öfter vorkommt. Wir machen noch einen kleinen Haken hinter diesen zweiten Block und hören uns nach einer weiteren spannenden Werbepause wieder. Bis gleich.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Zwei Männer.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts.
Eine Aufgabe.
Höchste Disziplinmänner.
Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu. Auf meinsportpodcast.de.
Zurück im Füchsle-Talk und wir tun etwas, was wir selten machen. Wir sprechen über die Nationalmannschaft. Und ich frage dich, Philipp, weil du bist der Trainer, was hat Robin Koch, was Christian Günther nicht hat?
Er ist nicht Linksverteidiger.
Richtig. Und ich frage noch umgekehrt, was hat Christian Günther, was Robin Koch nicht hat?
Eine bessere Frisur.
Ja, ein Länderspiel. Ja, auch das, ja. Wobei dieser Rasierte-Streifen kann man auch sich drüber streiten. Nee, Spaß beiseite. Wir freuen uns tatsächlich. Robin Koch ist zur Nationalmannschaft nominiert worden. Durch diverse Ausfälle kann es tatsächlich sein, dass da zwei Freiburger spielen gegen Argentinien. Ja, bei Waldschmidt ist es tatsächlich nicht so mega unwahrscheinlich, finde ich. Aber man liest jetzt auf Twitter ganz viele Leute, die sagen, mit Großbuchstaben und fett kursiv. Was ist denn das für ein Scheiß? Wieso ist denn der Koch nominiert? Philipp, wieso ist denn der nominiert?
Ja, weil er guten Fußball spielt. Der kann alles. Also der kann sechs, der kann Innenverteidiger, der spielt richtig guten Fußball, richtig gut, richtig abgeklärt. Für sein Alter, er ist ja noch relativ jung, ist sein drittes Bundesliga-Jahr. Ich finde ihn auch noch bei Ecken relativ torgefährlich, beim Kopfball stark. Er ist einfach ein guter Fußballer, gut im Spielaufbau. Das merkt man ihm an, dass er das gut kann. Hat er vielleicht vom Vater gelernt. Und Nationalmannschaft, also mich hat es auch überrascht. Hat jetzt bei der U21 im Sommer bei der EM nicht viel gespielt. Fand ich ein bisschen schade. Aber Nationalmannschaft natürlich auch bedingt durch diese vielen Ausfälle. Aber ich würde es ihm gönnen, wie auch Waldschmidt auch. Wenn sie ein paar Minuten gegen Argentinien und Estland, ist es, glaube ich, bekommen, würde mich richtig freuen. Trotzdem werde ich es mir nicht angucken.
Aber ich glaube ja, der wird berufen, weil der Keller jetzt Präsident ist.
Das ist ja genau das, was auf Twitter alle schreiben.
Das wäre hier, das, da kannst du den Marktwert in die Höhe treiben. Auf einmal ist er nämlich nicht mehr 10 Millionen wert, sondern 20, weil er hat 15 Minuten gegen Argentinien gespielt.
Ja. Also dass der Koch,
ich glaube, der Löw saß halt der Löw war ja am Samstag im Stadion, wurde eingeblendet auf der Videoleinwand da und hat dann halt gesehen und dachte sich, ja gut, gegen Argentinien ein Freundschaftsspiel und gegen Estland, wenn so viele ausfallen, warum nicht? Warum gucken wir uns den Jungen nicht mal an?
Du, wie du sagtest, der war in der U21 im Kader, so deswegen muss der bei denen auf der Liste sein und dann
klar.
Kann man den mal nachnominieren und der macht da auch, der freut sich, dass er dabei sein darf und dann ist auch okay. Also in Freiburg haben wir genug Spieler, die auch in der Länderspielpause oben trainieren können. So. Das ist schon okay. Ich glaube nicht, dass der zum Einsatz kommt. Bei Waldschmidt hoffe ich aber sehr wohl, dass der jetzt zum Einsatz kommen darf, weil er sich das auch echt verdient hat und ich nur hoffe, dass diese Länderspielpause für ihn nicht wieder so ein bisschen ihn dann halt im Verein nach hinten wirft. Aber schauen wir mal.
Ich fand es nur so witzig, was Löw über Hummels gesagt hat. Ja, an den habe ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Das ist wie, wenn man an jemanden, an einen erinnert, an den man schon lange, den man schon lange nicht mehr gesehen oder gedacht hat. Und ich dachte mir so, ja, der Hummels hat doch am Samstag in Freiburg gespielt.
Der müsste
wie der spielt.
Es wurde ja sogar in der zweiten Spielhälfte akustisch noch unterstützt, immer wenn er am Ball war.
Ja, hätte er merken können, das weiß ich nicht. Also ich habe jetzt heute gelesen, dass es kein Foul war. Ich habe auch nicht gedacht, dass es ein Foul war. Trotzdem gibt es natürlich Sachen, die wehtun. Also ich sage das ganz oft, wenn man Amateurfußball guckt. Es gibt Zweikämpfe, die tun weh, waren aber kein Foul. Und nur weil dann einer schreit und liegt, heißt es nicht, dass er dann auch gleichzeitig ein Foul fordert. Weiß ich nicht, ob Hummels das getan hat. Er hat es bekommen, aber er hat es, weiß ich nicht. Aber es kann ja trotzdem mal wehtun, auch wenn es kein Foul ist. Und bei dem war das so. Bei Hummels, ich glaube, der wurde auch so ausgepfiffen, weil er irgendwie, er stand dann auf und hat auf einmal auf sein Schienbein gezeigt. Und so Richtung Nord gestikuliert, ja, hier, der hat mich abgesäbelt hier an meinem Schienbein. Und ich glaube, das fand die Nordtribüne nicht so witzig.
Wobei die Nordtribüne ja die Hintertorperspektive hatte und ich als Fußball-Fernseh-Ultra habe es halt von der Seite gesehen und noch in eine schöne Slow-Mo, die so dazu geführt hat, dass der liebe Dortmunder Kollege, mit dem ich geschaut habe, dass wir gleichzeitig gesagt haben, ja, nee, der steht nicht wieder auf. Das sah richtig, richtig übel aus. Aber natürlich kein Foul. Das ist halt dumm. Dumm gelaufen, viel passiert.
Aber ich habe zum Beispiel die Szene überhaupt nicht gesehen, also bis heute nicht, weil ich habe tatsächlich den Ball hinterher geguckt und habe gar nicht gesehen, dass da überhaupt irgendwie was war. und war.
Ja, also da hat schon das sah in der Slow-Mo sah es aus wie, ja, das Bein ist gebrochen. Also das sah richtig, richtig übel aus. Aber das kann man natürlich im Stadion auch nicht so mitkriegen und da ist die Emotion dann da, das kann ich schon nachvollziehen. Aber ist auch eher nicht der Spieler, dem ich jetzt so irgendwie Schauspielerei oder Zeitspiel, eins von beiden, irgendwie vorwerfen würde.
Ich, ja. Also vor allem letzten Endes für ihn halt blöd in dem Moment, dass er halt der SC eine Ecke aberkannt bekommt. Also das war, glaube ich, fast das größte
Problem. Das war ein bisschen doof, ja. Was ich witzig fand an der Sache war, dass ich in der ersten Hälfte mit dem Kollegen, mit dem ich geschaut habe, der wie gesagt Dortmund-Fan ist, zweimal tatsächlich gedacht habe, der Hummels, was macht denn der da? Und dann war es der Delaney. Und zwar gar nicht der Hummels. Und das tatsächlich auch zweimal kurz Delaney ausgepfiffen wurde, weil alle dachten, oh, der Hummels, ah nee, ist er gar nicht. Das fand ich dann wieder ganz lustig, dass ich nicht der Einzige bin, der ein bisschen den Überblick verloren hatte. Aber naja, keine Absicht unterstellt, klar. Ich fand es halt nur ein bisschen krass, weil es diese Diskussion gab, dass der Favre ja immer so ein bisschen distanziert ist und gar nicht so richtig reagiert, wenn was passiert auf dem Platz. Es gab da die Diskussion bei einem Spiel, dass er in der Trinkpause, wo jeder andere Coach sagt, ja geil, Elfmeter für mich, jetzt kann ich nochmal irgendwie die Leute heiß machen, er da auf der Bank saß mit seinem Co-Trainer und überlegt hat, wie sie den Wechsel machen, den nächsten, und gar nicht zur Mannschaft gesprochen hat. Und da war es jetzt ähnlich, da ist ein Spieler von dir, wo wirklich erstmal alle dachten, okay, der ist schlimmer verletzt jetzt, der liegt da und es kommt überhaupt keine Reaktion von der Bank irgendwie und hat dann auch durchgespielt bis zum Ende, war auch nicht mehr ganz so schnell wie vorher und du hast als Schnittbild dann tatsächlich im Fernsehen gesehen, wie der Favre so einen Schluck Wasser nimmt aus der Flasche und woanders hinschaut, das war ganz lustig, aber du denkst dann auch, okay, vielleicht ist das wirklich so, dass der so ein bisschen distanziert da manchmal reagiert. Da sind wir natürlich anderes gewöhnt auf unserer Trainerbank.
Das stimmt allerdings.
Das Schöne an dieser Länderspielpause ist nicht nur, dass wir zwei Spieler dabei haben in der A-Nationalmannschaft, sondern wir haben es eben gesagt, wir haben auch einen großen Kader. Das ist nicht so schlimm, wenn die dann auch mal spielen, weil dann spielt vielleicht jemand anders nächste Woche. Dann muss man wieder, oder in zwei Wochen, dann muss man wieder anders moderieren oder muss man jemand anders sagen, du bist nicht dabei oder darf jemand anderem sagen, du bist dabei gegen Union Berlin, weil der Robin Koch ist so müde jetzt nach 180 Minuten und drei Kopfballtoren beim DFB. Der kriegt jetzt mal die Pause bei uns im Verein, sitzt auf der Bank und zack, steht wieder jemand im Kader, der vorher nicht drin stand. Wisst ihr, warum ich mich am meisten auf das Spiel bei Union Berlin freue?
Weil wir uns da sehen.
Richtig, wir sehen uns da und es ist nicht irgendwie so ein komischer letzter Spieltag, wo wir alle spekulieren, oh, da steigen wir auf und dann ist es aber gar nicht so, sondern es geht wirklich um was diesmal. Das wird richtig spannend und richtig schön. Ich freue mich da richtig drauf.
Geht um ich drei auch. Punkte, oder Michael?
Ja, genau, es geht um Milliarden. Es sind jetzt schon sechs. Die könnten uns am Ende fehlen, wenn wir sie nicht holen.
Es geht um 6 Punkte. So direkter Abstiegskonkurrent.
Ja, aber ganz im Ernst, das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist, ich sehe es einfach nicht so, weil ich kenne den SC seit 100 Jahren gefühlt. Ich sehe einfach nicht, dass wir 4-mal in Folge auswärts gewinnen können, oder bin ich da schief gewickelt?
Gab es noch nie, glaube ich. Also allein der Wahrscheinlichkeit wegen kriegt man wahrscheinlich bei Union auf den Sack und verlieren und alle ärgern sich wieder, wie kann das da passieren? Auf der anderen Seite läuft es eigentlich so gut, dass wir da vielleicht eigentlich gewinnen müssen. Also Streich hat ja neulich auch, was stimmt ihn optimistisch, warum es gegen Dortmund jetzt besser werden soll als die Jahre davor? Hat er gesagt, die Wahrscheinlichkeit.
Ja. Das ist ja schon mal was, ja.
Also ich war ja das letzte Mal auch da. Und das ist schon beeindruckend dort, finde ich, von der Lautstärke her, von der Enge, das erinnert mich sehr an Freiburg. Ich bin relativ optimistisch, aber auch nur, weil ich gerade im Allgemeinen, was den SC betrifft, relativ optimistisch bin. Und grundsätzlich gehe ich ja immer vor jedem Spiel davon aus, dass Freiburg verliert. Das macht die Enttäuschung, wenn es da wirklich mal so ist, nicht ganz so groß.
Das ist natürlich eher Unsinn,
natürlich ist man trotzdem enttäuscht. Aber ja, ja, natürlich ist man dann trotzdem enttäuscht, wenn man verliert, aber wenn man so in jedes Spiel geht, dann ist es relativ gesund fürs Nervenkostüm. Nein, also klar, die Chancen sind da, bei Union Berlin zu gewinnen. Das ist keine Überfußballmannschaft, sage ich mal so. Und die werden aber auch, so wie der SCS immer gemacht hat, alles, was sie haben, da reinwerfen. Das Publikum wird sie nach vorne treiben. Und dann gilt es da halt, kühlen Kopf zu bewahren und die Chancen zu benutzen. Und der Scholo hält alle Bälle, so wie ich es am Samstag gelernt habe. Und dann kannst du da auch gewinnen. Warum denn nicht? Also ich hätte Lust.
Und ja. Die Hymne ist schöner als in Paderborn. Da bist du.
Das ist richtig, auf jeden Fall.
Bessere Laune schon am Anpfiff. Ich bin gespannt, wie es ist, weil wir waren ja beim letzten Mal tatsächlich auf der anderen Seite gestanden, inkognito im Heimblock. Das war auch sehr unterhaltsam, aber im Gästeblock war ich da noch nicht in dem Stadion und ja, freue mich da sehr drauf. Wie gesagt, wir müssen nur die Länderspielpause noch abwarten. Irgendeiner von unserer Runde muss sich natürlich erbarmen und die Länderspiele sich anschauen auf RTL in SD und dann hinterher berichten, wie es war. Ich volontiere nicht. Ja, ich bitte auch nicht. Ich habe nämlich schon den Doppelpass mir angeschaut. Und trotz.
Also ich habe kein Fernsehen.
Ja, das dann. Ja, wer ist heute nicht da? Also der Sven muss alle Länderspiele anschauen. Also wie gesagt, nochmal, der Doppelpass ist kein Spaß. Liebe Fans des SC Freiburg, da ist nächste Woche Volker Finke zu Gast. Schaut es euch bitte trotzdem nicht an. Das sind zwei Stunden Gelaber auf sehr überschaubarem Niveau. Ich wollte eigentlich mitschreiben, ob was Spannendes für uns dabei ist. Es war gar nicht so viel, ich konnte es mir merken. Trotz Christoph Ruf und Jochen Seier. Na gut, wollen wir denn da tippen, wie es ausgeht, das Spiel bei Union? Oder wollen wir sagen, ja, wir lassen es mal auf uns zukommen und machen das nicht? Vielleicht, um euch noch mehr anzuspitzen, wenn wir dort spielen, auswärts, am gleichen Tag spielen zeitgleich Leipzig gegen Wolfsburg und Dortmund gegen Gladbach. Die sind auch alle da oben drin. Das heißt, diese kuriose Tabellensituation mit alle haben gleich viel Spiele und gleich viel Punkte ungefähr, die könnte sich da fortsetzen. Ausgeklammert jetzt mal das krasse Traditionsderby Augsburg gegen Bayern.
Also ich glaube, wir gewinnen 3-1.
Also ich sage standardmäßig immer 2-1.
Ich habe mit 2-2 am Wochenende richtig gelegen. Ich würde dann tatsächlich 2-2 sagen und in den sauren Apfel beißen, dass dann damit die Siegesserie reißt auswärts. Und es fühlt sich komisch an, tatsächlich das zu sagen, weil man ist es wirklich nicht gewohnt. Ja, irgendwelche Wünsche, Anregungen? Wie viele Tore macht Luca Waldschmidt gegen Argentinien? Ansonsten?
Alle.
Alle, genau. Das haben wir gelernt. Das ist ja eigentlich die Taktik. Hinten alles halten und vorne alles. Das Doofe ist nur, richtig spannend wird es dann. Das ist dann ungefähr wieder das Niveau der letzten Jahre Nagelsmann gegen Streich, Hoffenheim gegen Freiburg. Wenn das beide Mannschaften machen, dann kann es entweder sehr, sehr langweilig werden oder sehr, sehr spannend und torreich und ein komplett absurdes Unentschieden mit 11-11 oder keine Ahnung. Ich habe noch was zum Abschluss. Und
dieser Experte hinter mir
hatte noch was anderes erzählt.
Der hatte noch was anderes. Nämlich jedes Mal, wenn ein Dortmunder Spieler beim Aufwärmen oder bei der Aufstellung oder so eingeblendet wurde, kam, der Reus, der Götze, der Bürki, bei allen. Und ich dachte mir so, hä? Ohne weiteres Kommentar, der Götze.
Ja. Ja, das war wirklich ein Experte, der kannte die alle, da kannst du mal sehen. Ich verwechsel Hummels und Delaney, das wäre dem nicht passiert, der hat nur bei Hummels gepfiffen.
Ja.
Was ich noch habe, ist tatsächlich, ich möchte noch kurz über Ballbesitz sprechen, weil wir haben gerade in der letzten Saison sehr oft über Ballbesitz gesprochen, haben jetzt auch gegen Düsseldorf schon wieder gespielt und da waren wir immer so der Meinung, das kann doch nicht sein, dass wir hier Spiele haben mit 90% Ballbesitz und verlieren die Mainz, Düsseldorf etc. pp., Nürnberg, was, Gewürge. Jetzt haben wir gegen Dortmund unentschieden gespielt mit, ich glaube 33%. Wollen wir gar nicht mehr diesen Ball haben? Also ist es wirklich so, dass wir in dieser Umschaltspielwelt gefangen sind mittlerweile, Philipp?
Also ich muss gestehen, ich habe es mir am Samstag gedacht, Spiele, wo Freiburg weniger den Ball hat, machen weniger Spaß zuzugucken, weil du weniger die Hoffnung hast, eigentlich irgendwann mal ein Tor zu schießen. Also ich habe Spiele deutlich lieber, wo Freiburg mehr den Ball hat. Das macht mir deutlich mehr Spaß zuzugucken. Ich glaube auch, dass das Freiburg durchaus haben will, nur halt so, wie sie es möchten. Also in Düsseldorf hatten sie, glaube ich, mehr den Ball. Und, oder? Ja.
Ja, und das war aber auch gleich wieder so ein Spiel, wo du gesagt hast, also es war jetzt nicht so mega spannend und es gab nicht tausend.
Ja, das war wirklich, aber die wollten halt den Ball, aber kein Risiko mit diesem Ball eingehen. Also wirklich gar nicht. Also das hast du ja gesehen, die wollten kein Risiko, also da kamen keine Risikobälle sozusagen. Oder wenn da mal der Ball vorne war, dann sind sie nicht entschlossen nachgerückt. Das fand ich schon.
Aber auch gegen Augsburg hatten wir 62% Ballbesitz und ja, da muss man sagen, haben sie irgendwie nichts zustande gebracht. Also deswegen, spannende Frage, lieber kein Ball und dafür gewinnen oder lieber Ball und dann kommt nicht so viel bei rum. Also es ist eigentlich ein bisschen schade, weil ich schon auch bei dir bin, Philipp. Es macht mehr Spaß, das anzugucken, wenn wir quasi in Ballbesitz sind und quasi aktiv darauf hinarbeiten, irgendwie da vorne eine Kugel reinzuschießen. Aber scheinbar gelingt uns das ja nicht so dolle.
Ja, ein sehr guter Trainer.
Das Tor fällt gegen Dortmund in der Phase, wo sie mehr am Ball sind.
Ja, okay.
Also ich finde es schwierig. Also ich glaube, zu sagen, ja, wir wollen den Ball haben, ja oder nein, weiß ich gar nicht, ob man das so noch sagen kann, sondern es ist eher die Frage, wie sehr lässt einem der Gegner den Ball. Und Dortmund hat einem jetzt den Ball gar nicht so viel gegeben, wie gesagt. Also ich hatte das Gefühl, da waren, glaube ich, teilweise 1,5 Minuten, wo Dortmund einfach nur den Ball in irgendeinem Raum sich zugeschoben hat. Das ist natürlich Ballbesitz, der dir gar nichts bringt. Und wenn du halt aber deinen Ballbesitz hast, der dir auch was bringt und du dann auch die Überzeugung hast, wir wollen jetzt nach vorne gehen und hier ein Tor schießen, so wie zum Beispiel in den Anfangsminuten gegen Augsburg oder Köln, wo das dann auch richtig gut aussah und wo man gesehen hat, hey, die machen da Babule, sie haben es dann verloren, es hört sich deswegen ein bisschen blöd an, also beides mal die Führung verspielt, aber da fand ich es richtig stark. Also da sieht man schon, dass die schon eher auch eine Idee haben, zumindest als letztes Jahr, was mit diesem Ballbesitz anzufangen.
Ich vermute auch, dass...
Ja, wie sehr lässt dir der Gegner den Ball? Und wie sehr kriegst du den Ball in Räume, wo du auch dann gefährliche Situationen kreieren kannst?
Ja, in welcher Zone des Spielfelds, in welcher Phase des Spiels und so. Deswegen, also ich meine, am Schluss hast du so eine Zahl und die ist über 90 Minuten ermittelt. Aber wahrscheinlich muss man da schon nochmal differenzierter drauf schauen.
Absolut. Und ein sehr berühmter Trainer hat hier im Talk ja mal gesagt, was immer vergessen wird, wenn man selber den Ball hat, kann der andere auch kein Tor machen. Mit diesem Kick ins Phrasenschwein würde ich das dann nochmal gut sein lassen. Und wir hören uns tatsächlich noch ein viertes Mal wieder. Man höre und staune. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de. Interception. Touchdown. Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Ein letztes Mal sage ich Hallo, Hallo an alle, die noch dran sind. Der Füchsletalk im Oktober. Wir wollen und müssen noch über eine weitere Personalie sprechen, nämlich wir haben jetzt tatsächlich offiziell keinen Präsidenten mehr. Fritz Keller ist DFB-Präsident. Alles Gute von unserer Seite und bitte nicht verbiegen lassen, falls das hier gehört wird. Man weiß ja nie, die Einladung steht hiermit. Philipp, Dominik, habt ihr euch schon beworben um die Nachfolge? Die wird ja erst bei der übernächsten Mitgliederversammlung oder außergewöhnlich dann entschieden. Gibt es irgendwelche heißen Kandidaten? Was wünscht ihr euch beim Verein und was wünscht ihr euch für Fritz Keller beim DFB?
Also beworben habe ich mich noch nicht. Dafür bin ich ein bisschen zu jung, glaube ich noch.
Dann kannst du es länger machen, das ist doch super.
Ja, ich glaube das. Nee, Fritz Keller, alles Gute. Wie gesagt, ich glaube, DFB schwierig dort. Also nicht einfach. Und ich glaube, die Idee, Fritz Keller zu holen, ist schon mal die richtige Idee. Mal schauen, ob er es auch umsetzen kann und ob man ihn es umsetzen lässt. Dass der DFB irgendwie einen Neustart braucht, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und ja, bei Freiburg, ich finde es krass, also ich habe noch null mitbekommen, wer denn da im Gespräch ist, wie man denn so fragt. Also ich sitze da total im Dunkeln.
Es ist ja auch eine komische Situation, wenn man weiß, dass wir die letzten 44 Jahre, ich sag's nochmal, die letzten 44 Jahre nur zwei Präsidenten hatten beim SC.
Ja, ist jetzt nichts, wo Dynamik drin ist oder wo sich irgendwie immer Leute schon warm laufen. Ne? Also, ich meine, unser Sven, der vielleicht jetzt auch dann mal zuhört, so, hat ja irgendwie schon mal gemeint, dass der Salomon wohl im Spiel ist, der ehemalige Bürgermeister, Oberbürgermeister von Freiburg. Da weiß ich nicht so recht, was ich davon halten soll, aber ansonsten habe ich auch noch keinen einzigen Namen fallen hören. Ja, weiß ich auch nicht. Also ich finde es aber eigentlich ganz entspannt, die Haltung zu sagen, Leute, wir machen jetzt keinen Stress, wir müssen jetzt nicht irgendwie in zwei Wochen oder so, wenn die Mitgliederversammlung ist, da jetzt auf Biegen und Brechen einen wählen. Der Verein ist handlungsfähig, soweit alles cool und jetzt gucken wir mal in Ruhe, wer da so in Frage kommt oder wer auch Bock hat oder wo es auch sinnvoll ist. Und zu dem anderen Teil deiner Frage hier mit Keller beim DFB, ich glaube nicht, dass der da jetzt großartig was bewegen kann oder so. Der wird ein paar Impulse setzen, aber ansonsten ist der DFB einfach ein Moloch, der nicht zu steuern ist und es ist eigentlich da, Neustart ist schon untertrieben. So. Also was da braucht, ist eigentlich mal, das Ding muss mal implodieren und man muss es neu aufsetzen oder so. Aber das ist halt, da sind zu viele alte Kräfte am Werk und es ist, glaube ich, ein systemisches Problem und man überfrachtet einzelne Personen, wenn man die Hoffnung in sie so stark setzt. Ja. Aber ich wünsche ihm auch viel Erfolg, alles Gute und ja, der, von mir aus soll man gucken, wie lange er da Spaß haben wird. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass man da Freude dran hat, so einen Laden irgendwie zum Positiven zu wenden.
Zumal man, glaube ich, auch gar nicht aufgrund der Neuaufstellung jetzt auch der Position gar nicht so wirklich die Macht hat, da groß was zu verändern, habe ich das Gefühl. Also es gab im Spiegel einen Artikel, das eigentlich ist alles beim Alten und es steht halt Neuer vorne dran, der lächelt und winkt. Und aber der Herr Koch zum Beispiel mit seiner Dienstwagen und Flugabrechnungs- und Reisegeschichte, der ist ja immer noch da. Also der einzige Unterschied, den ich jetzt sehe, ist, muss halt jeder seine Uhr selber kaufen, aber sonst weiß ich nicht, ob sich da so viel verändert. Aber du hast ja so ein bisschen, Dominik, auch mit so Verbänden Erfahrung, also mehr als wir beiden anderen auf jeden Fall. Wie ist es denn, wenn da jemand Neues komplett von außen ja dazu kommt und die anderen sind alle noch da, dann ist doch eigentlich vorgezeichnet, naja, da wird sich jetzt nicht so überragend viel ändern lassen.
Ja, vor allem du brauchst Verbündete, ne? Also du brauchst irgendwie Leute, mit denen du gut kannst, um Dinge zu bewegen und zu gestalten, das kann ein Keller nicht alleine, sondern der muss dann schauen, dass er in dieser DFB-Zentrale irgendwie Leute hat, mit denen er gut kann und die ihm wohlgesonnen sind und dann auch gemeinsam mit ihm was gestalten wollen. Also anders funktioniert sowas nicht. Und ich meine, der Keller ist, er hat ein gutes Renommee, ich glaube, das hilft. Er hat nicht schon irgendwie sich Sachen erlaubt, wo die Leute sagen, oh Gott, jetzt kommt der und der, so, sondern ist ja einfach sehr, er ist sehr akzeptiert. Das ist erstmal eine gute Voraussetzung, aber du hast halt dann nicht so die Bünde oder die Verbindungen, um da jetzt, glaube ich, krass gut gestalten zu können. Insofern passt vielleicht zu der Rolle, dass er eher Impulse setzt, vielleicht auch schon auch mal ein Machtwort sprechen kann, aber doch nicht jetzt der Alleinentscheider sein kann. Es ist ja auch in Ordnung, diese Position nicht so zu überfrachten, sondern da müssen halt mehrere Rädchen gut ineinander spielen und dann muss es auch dabei, auch beim DFB Teamwork sein. Aber klar, du hast die alten Leute, die kochen so, die haben sich da ihr Nest gut eingerichtet und die haben natürlich, die haben halt eine Bank, ne? Also die haben sich da alles gut sortiert, haben sich da hochgearbeitet. Die wollen auf ihre Privilegien nicht verzichten. Warum auch? So, denen geht's doch gut. Und ich meine, der Koch ist ja jetzt wohl derjenige, der für den DFB zur UEFA und zur FIFA geht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, der wollte wahrscheinlich am liebsten, wäre er gern selber Präsi, aber hat jetzt gemerkt, oh, wir geben dem Präsidenten gar nicht mehr so viel Macht. Dann verzichte ich doch da drauf und mache aber mal lieber hier UEFA und FIFA, weil da kriegst du noch mehr Privilegien in den Arsch geschoben und weiß ich was und wie viel Kohle auch immer und so. Ne? Also, das ist schon, es ist einfach Sodom und Gomorra. Also, das ist Verbandsfußballpolitik ist doch alles katastrophal. Ich würde da nicht sein wollen.
Nee, ich auch nicht. Dafür ist das Schmerzensgeld nicht hoch genug, finde ich. Also DFB-Präsident.
Ja, es ist doch nicht wert, was du da an Lebenszeit vergeudest und irgendwie dir schlechtes Blut machst, weil dich ärgerst, aufregst oder mit Verbrechern unterwegs bist. Ey, sorry.
Und dann bist du noch immer in Frankfurt. Philipp, ein ehemaliger Trainer von uns, wenn der ein bisschen eine andere Persönlichkeit hätte und nicht immer so ein bisschen raushängen lässt, dass er eigentlich alleine alles groß gemacht hat, wäre das vielleicht ein Kandidat oder ist Volker Finke, ich sage den Namen, von der Persönlichkeit einfach nicht der Typ, der ein Präsidentenamt präsidial ausfüllen kann? Weil das ist was, was ich ab und zu gelesen habe und jedes Mal dachte, nee, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich kann mir Finke da auch nicht so richtig vorstellen. Ist kein großer Diplomat, glaube ich.
Absolut nicht, nein.
Ja, auf keinen Fall. Also, es wäre also ich fände es schrecklich und bin jetzt, also ehrlich gesagt, habe ich nicht eine Sekunde daran gedacht und deswegen gerade so ein bisschen, ach stimmt, ja, auf die Idee könnte man ja kommen, aber ja, eher so ein bisschen erschrocken. Also ich meine, was muss der Präsident können? Der braucht gute Verbindungen zu, ich sag mal, Firmen in der Region, der braucht da irgendwie ein Standing, der muss da verankert sein, weil der Keller hat ja wohl reihenweise oder viele Sponsoren auch persönlich an Land gezogen. Der Finke, der wohnt, glaube ich, immer noch in Freiburg, aber mehr auch nicht, oder?
Ja, naja, also auch das. Wir haben ihn ja nach dem letzten Spiel gesehen, nach dem Köln-Spiel gesehen, wurden aber von deiner Schwester Philipp darauf aufmerksam gemacht, dass er an uns vorbeigelaufen ist mit seinem Fahrrad. Also er ist schon wieder näher am Verein, was mich tatsächlich freut, weil ich ihn ja doch schon dafür ja so ein bisschen nach wie vor abfeiere, was eben in der Zeit infrastrukturell gelegt wurde, aber er ist halt, wie gesagt, kein Diplomat, das stimmt. Das ist auch eher was ich von Leuten gehört habe, die jetzt nicht so unbedingt ja viel mit dem SC zu tun haben. Das war dann eher so, ja, das ist doch die logische Konsequenz. Das macht man doch in jedem anderen Verein, macht man das ja so, dass man schaut, ja, wer hatte denn in den letzten 30 Jahren die größten Verdienste und der wird dann eben der Präsident. Aber ich habe es jetzt wirklich nur mal in den Raum gestellt, um zu zeigen, wir können es uns eigentlich alle nicht vorstellen.
Ja, aber genau so funktioniert es ja eben nicht. Also nur weil einer große Verdienste für einen Verein gemacht hat, ohne jetzt zu sagen, Finke gehört in diese Reihe, heißt das nicht, dass er ein guter Präsident oder ein guter Funktionär ist. Also auch nicht jeder Fußballspieler, der noch so ein toller Fußballspieler war bei seinem Verein, ist ein guter Trainer oder Sportdirektor oder Präsident.
Viele Grüße nach Uerdingen von dieser Stelle.
Ja, der gehört deutlich mehr dazu, als mal gekickt zu haben.
Wie wär's denn mit Richie Gold? Der ist doch auch.
Ja, den schon eher.
Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ist die Frage, ob er sich das vorstellen kann.
Spielerberater. Ja. Habt ihr das? Der arbeitet doch bei einer Spielerberatung.
Richtig. Nee, nicht Spielerberatung, bei einer Unternehmensberatung, die sich auf Sport konzentrieren. Stimmt. Oder sowas. Ja, genau so, aber ich glaube, irgendwie in Frankfurt, der wird keine Zeit haben und der wird sagen, ich gehe doch noch nicht in Rente und so. Ne? Aber ich habe gerade mal so an das Bayern-München-Torwartmodell gedacht und bin erst bei Jörg Schmadtke hängen geblieben und dachte mir, oh, was war das?
Ja, nee, lieber nicht.
Ja, aber ihr seht, das ist tatsächlich witzig.
Alexander Jaschwili vielleicht. Er ist ja schon beim Georgischen verbannt.
Es ist Kubiaschwili, stimmt. Aber es ist wirklich schwierig, weil die Kombination aus, das gab es einfach lange nicht. Diese Frage hat sich eigentlich nie gestellt, weil das einfach immer die gleichen Leute waren. Und jetzt so, ja, oh, das ist irgendwie so aus dem Nichts so ein bisschen. Also für uns, ich glaube, dass es schon so eine gewisse Vorlaufzeit gab. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt dann auch sehr positiv ist, dass bei der letzten Mitgliederversammlung dieses Präsidentenamt beim Sportclub so ein bisschen anders positioniert wurde, außerhalb des Aufsichtsrats mit nicht so ganz viel Macht. Was jetzt natürlich super dazu führt, dass jetzt erstmal kein Vakuum da ist. Also der Verein ist handlungsfähig, wie du auch sagst, Dominik, aber es ist irgendwie eine ganz komische Situation, weil man das einfach nicht kennt und einem jetzt nicht sofort, also mir noch weniger, weil ich weit weg wohne von Freiburg, es fallen einem nicht sofort irgendwie ein paar Kandidaten ein. Das ist schon irgendwie faszinierend und spannend, wie sich das entwickelt.
Ja, aber ich bin da maximal entspannt und da wird die Verantwortlichen im Verein werden da jemanden finden, der da gut passt und dann, das wird schon.
Und ist es nicht schön, dass es auch in der Frage einfach genauso ist wie in allen anderen Fragen? Es wird einfach unaufgeregt weitergearbeitet und am Ende ist eine Lösung da und dann sagen alle, ach, da haben wir jetzt nicht mit gerechnet und es ist schön, so wie es ist.
Exakt.
Ein wunderbares Schlusswort, ohne mich selber loben zu wollen. Damit verabschiede ich mich auch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, Dominik und Philipp. Das war sehr schön. Ich freue mich auf Berlin.
Jawohl, danke.
Da gibt es dann ein Kaltgetränk und ihr da draußen an den Empfangsgeräten. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wir hatten Spaß. Mal gucken, wie viel davon übrig ist nach dem Zusammenschnitt. Und dann hört uns gerne wieder, bewertet uns, meldet euch, gebt uns Feedback. Wir schreiben auch manchmal zurück. Alles klar. Bis dann. Ciao.
Der Füchsle Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de. Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt.
Ob kurios.
Wir haben jahrelang was gewonnen.
Ernst.
Das habe ich noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt sowas ansprechen?
Unfair.
Also nichts, da kriegst du so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel.
Oder lustig.
Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich ihn angezimmert.
Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.